Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Männer weinen nicht, Männer sind rough, stark und dominant. Wir reden heute über sogenannte toxische Männlichkeit.
Toxische Männlichkeit.
Und zwar im queeren Kontext. Wir schauen diesmal, wie sieht das mit Macho- oder Alpha-Verhalten in der Gay-Community aus? Oder wie zum Beispiel auch bei Transmännern?
Was ganz präsent ist in der schwulen Szene, ist diese Fetischisierung des Männlichen. Das äußert sich eher einfach dann so, alles, was irgendwie nicht ins männliche Bild passt, wird ausgeschlossen.
Klar gibt es auch Transmänner, die toxisch maskulines Verhalten zeigen, aber das kommt doch echt eher selten vor.
Und vorab klären wir, was ist mit diesem Begriff überhaupt gemeint? Willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Auf Insta, TikTok oder in Debatten, da geht's immer wieder in den letzten Jahren um
toxische Männlichkeit.
Doch so ganz klar ist gar nicht, was ist mit toxischer Männlichkeit gemeint. Geht's da eher um Verhalten, um Sprüche, Manspreading, Beine breit in der U-Bahn, so ein Kram? Und ich wollte mal von euch wissen, heute auf der Straße, wie würdet ihr eigentlich toxische Männlichkeit definieren?
Ich würde sagen, dass man immer versucht, Recht zu haben, vielleicht sowas in der Richtung.
Toxisch männlich ist tatsächlich eine Mischung aus ja, so einer gesellschaftlichen Struktur, die Männern das Gefühl gibt, dass sie weiter oben in der Nahrungskette stehen. Typisches Verhalten ist vielleicht sowas wie Mansplaining, dass man glaubt, man kann die Welt erklären, weil man männlich ist.
Also ich habe das noch nie gehört, aber ich meine jetzt toxisch ungefähr kann man sich erschließen, etwas, was so giftig, was schadet. Und dann Männlichkeit, also ich kann jetzt nicht wirklich damit was anfangen.
Erlebt noch nicht, aber gerade dieses, dass sich der Mann immer übergeordnet fühlen möchte oder immer der Stärkere sein möchte, sich durchsetzen will.
Also ich könnte mir darunter vorstellen, dass man mit ihm lieber keinen Kontakt haben sollte oder mit dem Mann, ja.
Ich glaube, toxisch männlich ist auch etwas, was sozusagen nicht nur toxisch für Frauen oder Minderheiten ist, sondern toxisch für die Männer selbst. Sowas wie, man darf nicht weinen, man darf keine Schwäche zeigen. Auch das ist ja sozusagen etwas, was für beide Seiten einfach Nachteile hat.
Ein nachteiliges Verhalten gegenüber anderen, aber eben auch gegenüber sich selbst. Ist das toxisch männlich? Die Soziologin Laura Klebos, die hat uns den Begriff hier bei Deutschlandfunk Nova vor einiger Zeit mal erklärt.
Ja, also erst einmal ist mit toxischer Männlichkeit, sind damit destruktive Denk- und Verhaltensweisen gemeint, wie zum Beispiel emotionelle Distanz, Aggression, Dominanz und sexuell übergriffiges Verhalten gegen andere Männer, gegen Frauen, Kinder, queere Menschen, aber auch gegen sich selbst. Wichtig ist zu betonen, dass Männlichkeit an sich nicht toxisch ist oder Männer an sich nicht toxisch sind, sondern dass einige, wie eben die benannten Verhaltensweisen, toxisch sind.
Also, es geht um bestimmte Verhaltensweisen, die einige an den Tag legen. Der Begriff, der ist auch per se kein wissenschaftlicher.
Der Begriff stammt aus einem aktivistisch-feministischen Kontext, wo er auch seine Berechtigung hat, wie ich finde. Er ist in die Feuilletons übergeschwappt und im wissenschaftlichen Kontext wird er noch nicht so breit genutzt. Ich als Wissenschaftlerin spreche eher von destruktiven Denk- und Verhaltensweisen. In erster Instanz schafft er erfolgreich eine Öffentlichkeit für diese Thematik und stößt Diskussionen an. Und inwieweit der Begriff an sich schon zur gesellschaftlichen Transformation beitragen kann, wird sich halt zeigen.
Okay, hätten wir den Begriff geklärt, lasst uns jetzt mal schauen, wie sieht das im Alltag aus, im queeren Alltag, beim Online-Dating zum Beispiel, in Profilen auf Gay-Dating-Apps, da sieht man so Sachen wie nur trainierte Typen bitte, no fats, no femmes, no Asians, bitte nur maskuline Männer. Eine Stunde Liebe-Reporter Dennis Adjemang, der hat sich in Köln und Berlin in der queeren Community umgehört, wie in Anführungszeichen toxisch es beim Online-Dating zugeht. Dennis, toxische Männlichkeit, das ist definitiv kein reines Hetero-Ding, oder?
Absolut nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man solche Sätze, wie du jetzt eben zitiert hast, auf schwulen Dating-Apps wie Grindr, Gay Romeo oder Tinder immer mal wieder liest. Diesen Eindruck hat übrigens auch Martin aus Berlin.
Was ganz präsent ist in der schwulen Szene, ist diese Fetischisierung des Männlichen. Das äußert sich eher einfach dann so, alles, was irgendwie nicht ins männliche Bild passt, wird ausgeschlossen. Also das fängt schon in den Profilen an, keine Tunden. Ich finde, das äußert sich so da, dass man halt von vornherein das Gefühl hat, alles Feminine, alles Effeminierte, irgendwie Nagellack und so, komme ich gar nicht drauf klar.
Also so ein Wunsch nach übertrieben maskulinem Verhalten, nach Muskeln, Bart, Sixpack. Für Martin geht es sogar bis in den Sex rein.
Ich habe manchmal das Gefühl, es hat sich so eingeschlichen, weil viele darauf stehen, aus diesem Männlichkeitsgedanken raus, dass es bei schwulem Sex einfach rougher und gröber zugeht.
Schwierig vor allem dann, wenn Leute von sowas einfach mitgerissen werden und vielleicht Dinge machen, die sie so vielleicht gar nicht wollen, aber weil sie halt denken, dass das halt dazugehört, so nach dem Motto, so geht Männersex.
Meine Beobachtung ist auch, es gibt so einen Teil der Community, der macht so auf hypermaskulin, da gibt es so eigene Partyreihen und sowas, wo diese Leute sich auch treffen. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, kann man das vielleicht so sagen, ich bin zwar gay, aber Alpha?
Ja genau, und das verunsichert natürlich Leute, die nicht so diesem Klischee entsprechen. Zudem fördert das eben auch bestimmte Bilder von Männlichkeit, Bodyshaming und letztendlich oft auch unerreichbare Schönheitsideale.
Und ich möchte auch nicht wissen, wie viele von diesen Muscle-Dudes da irgendwie dann auch mit Anabolika oder so nachher helfen, um überhaupt so auszusehen, wie sie aussehen.
Ja, und das Ganze gibt ja auch so ein bisschen den Ton an, was in der Community als attraktiv gilt und was nicht. Jonas aus Berlin hat das auch beeinflusst. In seiner Vorstellung gingen bis vor kurzem Männer und Nagellack einfach nicht zusammen, weil unmännlich. Ja, er sagt, er hatte in seinem Kopf so uralte Ideen wie Männer dürfen nicht weinen, keine Schwäche zeigen, stattdessen sollen sie lieber maskuline Hobbys haben und sich nicht von der Norm abweichend kleiden oder ausdrücken.
Letztes Jahr, glaube ich, habe ich das noch einem Freund irgendwie erzählt, dass es für mich so ein No-Go ist irgendwie. Ich würde niemals mit so jemandem ins Bett gehen, weil es für mich einfach nur so ein Turn-off ist. Und dann hatte ich das aber in Madrid geändert.
Ja, und in Madrid hat Jonas in meinem Feiern einen Typen kennengelernt, der ihn nicht nur so richtig geflasht hat, sondern der sein Männlichkeitsbild nachhaltig verändert hat.
Ich fand den auf einmal so hot und der war halt irgendwie mit Rock unterwegs und Fingernagellack und so weiter und so fort. Und da habe ich erkannt, manche Sachen muss man halt so lernen. Was ist für mich männlich oder wie definiere ich Männlichkeit vor allem? Ja, auch für mich selbst, weißt du? Ich meine, ich stehe halt auf Männer irgendwie und dann hast du ja irgendwie auch so eine Art, dein eigenes Männlichkeitsbild für dich und das kann sich natürlich auch verändern.
Heißt also, bei Jonas hat sich was getan. Sein Konzept bzw. sein Bild von Männlichkeit hat sich geändert und ist vielfältiger und auch offener geworden.
Coole Entwicklung. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, warum es diese ja Alpha-Mann-Idee oder was auch immer das da genau ist, diese Dominanz-Idee, warum das auch bei uns in der schwulen Welt, in der queeren Community so verbreitet ist. Man würde ja denken, das ist da vielleicht nicht ganz so krass. Warum ist es, gibt es da genauso diese Ideen von Männlichkeit, die vielleicht nicht ganz gesund sind?
Naja, also die Sozialisation, gesellschaftliche Normen, die Männerbilder im Marketing, das alles geht ja irgendwie auch nicht an queeren Männern irgendwie total vorbei, ne?
Stimmt, und das hilft dann auf jeden Fall mal, das zu reflektieren.
Total, und auch nochmal for the record, natürlich hat jede Person ihre Präferenzen und jeder mag das, was er eben mag und das ist auch vollkommen okay so. Problematisch wird es halt nur dann, wenn durch diese Vorliebe andere abgewertet oder ausgegrenzt werden, weil sie nicht als genug oder ausreichend maskulin wahrgenommen werden oder weil fragwürdige Dinge auf sie projiziert werden.
Und das dann in so eine Richtung Fetischisierung geht. Danke Dennis für diese Geschichten, ja, und auch diese spannenden Wege, die der Leute vom vermeintlichen Alpha zum etwas reflektierteren Dude gegangen sind in der Community, in der gay und queeren Szene. Danke dafür. Wir schauen später mit dir ja auch noch drauf, was für rassistische Stereotype da vielleicht auch manchmal beim Daten auftauchen. Was steckt hinter dem manchmal toxischen Verhalten von Männern? Ist das sozial gelernt? Spielt da vielleicht auch die Biologie rein? Zum Beispiel das Hormon Testosteron, von dem Männer ja in der Regel deutlich mehr im Blut haben als Frauen. Wir haben uns gedacht, vielleicht ist es interessant, sich das aus der Perspektive von Menschen anzuschauen, die biologisch betrachtet kaum Testosteron im Blut haben, aber sich durch ihre Identität doch dazu entschlossen haben, sich Testosteron zu verabreichen. Ich rede von Transmännern oder transmaskulinen Menschen. Auch die Person, die den folgenden Beitrag gemacht hat, ist selbst trans, verortet sich auf dem nicht-binären Spektrum und möchte demnächst eine Hormontherapie mit Testosteron starten. Harry Saas.
Ich bin nicht binär und transmaskulin.
Non-binary.
Nicht-binär.
Non-binary person.
Das heißt, ich wurde weiblich sozialisiert, habe per Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen bekommen, habe aber selbst festgestellt, Moment, da stimmt etwas nicht. Für mich persönlich heißt das, ich bin jetzt mit 33 an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich selbstbewusst und sicher sagen kann, ich bin nicht binär. Also nicht in diesem zweigeteilten, binären Geschlechtersystem von Mann und Frau. Ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite zu 100%. Auch wenn es oft schwierig ist, sich so in unserer Gesellschaft zu positionieren, ich bin endlich glücklich damit, ich zu sein.
I'm trans. Testosteron.
Klar ist mir aber auch, ich möchte Testosteron nehmen und eine Mastektomie machen, also meine Brüste abnehmen lassen und Step by Step männlicher werden. Der Unterschied bei mir zu binären Transmenschen liegt darin, dass ein Transmann klar ein Mann ist. Bei mir ist es eher eine transmännliche Tendenz, eine transmaskuline Identität eben. Ich habe Arthur getroffen. Der hat diese Schritte schon durchgemacht. Arthur ist ein Transmann, also nicht wie ich, nicht binär, sondern binär, ein Mann eben. Er ist in Frankreich aufgewachsen und lebt jetzt in Berlin. Vor einigen Jahren hatte er seine Transition, also seine Geschlechtsangleichung. Er nimmt Testosteron, hatte eine Mastektomie. Heute hat er Bartwuchs, Haare am Körper, eine tiefere Stimme. Doch in cis-männlichen, heterosexuellen Gruppen fühlt er sich trotzdem nicht wohl.
Ich bin einfach nicht gewohnt, mit cis-hetero-Dudes abzuhängen. Und ich glaube, ich habe auch keine Lust drauf, weil man fühlt so in der Gruppe diese Dynamik von Violence und Mobbing und von alles, was feminin ist, ist nicht schön oder sollte man nicht zeigen. Und ich bin eigentlich eher sehr feminin und ich mag das an mir.
Arthur hat in Berlin aber Vorbilder gefunden, vor allem in der queeren Szene, zum Beispiel unter schwulen Männern.
Eine Sache, wo ich das gelernt habe, so mit Gay, Cis-Men, die Feminilität feiern. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, das auch bei mir zu zeigen, dass ja, es geht. Man kann ein Transmann sein, man kann feminin sein und man ist immer noch ein Mann.
Mittlerweile passt er fast immer. Das heißt, die Menschen um ihn herum lesen ihn auch männlich. Aber will er das überhaupt, passen, also als cis-männlich wahrgenommen werden?
Ich würde gern passen, aber wenn ich als cis passe, dann die sehen einfach nicht, was ich erlebt habe, um da hinzukommen. Das heißt, Männlichkeit dekonstruieren und toxische Männlichkeit dekonstruieren. Ich bin eigentlich froh, als Mann gesehen zu werden, aber nicht unbedingt als Transmann, weil es immer noch gefährlich ist.
Es ist also nicht immer easy. Menschen reagieren im Alltag noch immer aggressiv oder irritiert, wenn sie Arthur nicht komplett in dieses Schwarz-Weiß-Schema von Mann oder Frau, von Hetero oder Homo einsortieren können. Aber kommen wir zu der Kernfrage. Übernehmen transmaskuline Menschen mit ihrer Transition vielleicht auch sogenannte toxisch-männliche Attribute? Machen sie auf Macho, dicke Hose, Beine breit in der Bahn? Arthur versucht da einen Mittelweg.
Das ist auch ein großes Thema bei mir, weil ich habe gar keine Lust, misgendert zu werden. Gleichzeitig, ich weiß, dass wenn ich zu maskulin bin, ich mag das nicht. Also ich bin so nicht. Das ist wirklich so ein Dilemma. Entweder werde ich misgendert und als Frau gelesen oder als Mann, aber nicht der Mann, den ich wirklich bin.
Er möchte ein Mann sein, der über seine Gefühle redet. Ein Typ sein, der keine Rollenklischees bedient. Das ist auch das, was er als Mann an anderen Männern attraktiv findet. Zurück zu mir. Ich persönlich habe noch ein bisschen Angst, Testosteron zu nehmen. Ich möchte zwar männlicher aussehen, mir einen schönen, schlichten Oberlippenbart stehen lassen, breitere Schultern haben, schmalere Hüften, eine tiefere Stimme. Aber ich habe Angst, was das mit mir und meinen Emotionen macht. Werde ich dann zu einem Typen, der aggro, unkontrolliert und mit seinen Emotionen überfordert die Leute anmacht? Jonas Hamm kann mir helfen, die Frage zu beantworten. Er ist
Sexualwissenschaftler und systemischer Berater
mit einem Fokus auf Transpersonen. Er sagt, Transitionen sind sehr vielfältig, auf der körperlichen Ebene, aber auch emotional und sozial. Aus seiner Erfahrung droht durch Frau-zu-Mann-Transitionen kein toxisch-männliches Verhalten.
Nach meiner Erfahrung in der Regel nicht. Aber auch das kann man so pauschal nicht sagen. Klar gibt es auch Transmänner, die toxisch-maskulines Verhalten zeigen und sexistische Witze machen und einer von den Dudes sein wollen. Aber nach so 14 Jahren in der Community kann ich sagen, das kommt doch echt eher selten vor.
Das beruhigt mich. Es droht kein Macho-Alarm. Aber wie gliedert man als Mann sich denn ein in cis-männlichen Gruppen, wenn man nicht auch toxisch mitspielt? Also zum Beispiel viel Platz einnimmt, unfreundlich ist, distanziert mit seinen Emotionen ist. Muss ich das auch, um männlicher zu sein? Nein.
Das Ding ist, Männlichkeit wird von Männern erstaunlich wenig in Frage gestellt. Das heißt, ja, du kannst es dir auch als Mann leisten, freundlich zu sein, höflich zu sein. Du kannst nicht aggressiv sein, du kannst konstruktiv sein, du kannst über deine Emotionen sprechen, du kannst auch im Kino sitzen und weinen.
Es ist also an uns allen zu definieren und neu festzulegen, was männlich ist und was nicht. Es geht darum, mit dem Mythos aufzuräumen, dass das Hormon Testosteron per se aggressiv macht. Studien zeigen nämlich, dass es nicht so einfach ist. Und auch Jonas Hamm sieht das so. Er hat mit hunderten Transpersonen gearbeitet und sagt:
Es ist ein Mythos, dass Testosteron aggressiv macht. Erfahrungsgemäß ist es oft eher andersrum. Transmänner, die mit Testosteron anfangen, erleben oft, dass sie plötzlich gelassener, entspannter, selbstbewusster werden und zum Teil sogar weniger aggressiv als vorher, vielleicht auch, weil ihre Maskulinität weniger in Frage gestellt wird.
Vielleicht ist es am Ende auch immer noch so. Aggressivität und dominantes Verhalten werden in der Gesellschaft eher akzeptiert, wenn sie von Männern gezeigt werden. Aber Männlichkeit ist nichts, was vorgegeben ist. Genauso wenig wie toxisches Verhalten.
Nein, Männer sind nicht Opfer ihrer Hormone. Das ist ein gesellschaftlich-systemisches Problem, aber es hat wenig mit Biologie zu tun an der Stelle.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Nochmal zu den Gays. Dennis, den habt ihr eben schon mal gehört. Dennis, der hat sich in der queeren Szene umgehört zu Männlichkeitsideen, Erfahrungen beim Dating. Und er ist da auch auf ziemlich stereotype und rassistische Ideen oder Fantasien gestoßen. Dennis, man kann schon sagen, dass People of Color im queeren Kontext genauso Rassismus oder auch Vorurteile erleben.
Total. Und da hat Hesso aus Köln Erfahrungen mitgemacht.
So, jetzt muss man leider vielleicht dazu sagen, hey, so, ich bin irgendwie ein großer, stämmiger Ausländer, vom Erscheinungsbild, dunkler Typ, dunkle Haare, dunkle Augen, Vollbart. Also es zieht schon mal so eine ganz, ganz gewisse Sparte von Leuten an, die da so eine ganz, ganz spezielle Erwartungshaltung an einen haben. Also die so rassistisch aufgeladene Bilder von, ja, Kanaken haben.
Da geht es also dann total ins rassistisch-stereotypische rein, von wegen maskulin, aggressiv, dominant und was auch immer sich da einige Leute so überlegen. Jedenfalls gab es dafür Hasso echt krasse Situationen, hat er mir erzählt. Vor allem an eine kann er sich noch gut zurückerinnern.
Das ging in einem Fall so weit, dass ich eine Person kennengelernt habe, die gar keinen Sex wollte, sondern die nur wollte, dass ich die erniedrige. So. Und es war eine deutsche Person und die wollte halt explizit irgendwie von migrantischen, kanakischen Ausländern, Schwarzen erniedrigt werden, also verbal und im Idealfall auch körperlich, auch am besten in der Gruppe. Und genau, das ging dann auch relativ schnell in so eine ganz, ganz unangenehme Richtung.
Hesso hat das Date dann abgebrochen, weil es so für ihn nicht funktioniert hat.
Total nachvollziehbar. War jetzt Hesso da so ein Einzelfall? Du hast ja mit einer Handvoll Leuten gesprochen in Köln und in Berlin oder haben diese rassistischen Momente sozusagen auch andere Männer erlebt?
Ja, das haben mehrere Männer erlebt, unter anderem Marlin aus Berlin. Er ist Afroamerikaner und seine Hautfarbe bietet im schwulen Dating-Kontext immer wieder viel Projektionsfläche, hat er mir erzählt. Dabei macht er regelmäßig ähnliche Erfahrungen wie Hesso, also was die Erwartung an dominant maskulines Verhalten, Körperbau oder sexuelle Vorlieben angeht.
When you see me on these apps, you see me as a big black man and their first instinct is, ooh, I want a big black man. Oh yes, he's gonna dominate me. He's this, he's manly, he's this and I'm the complete opposite when they meet me.
Und um da beim Online-Dating etwas Erwartungsmanagement zu betreiben, hat er in all seinen Dating-Profilen Non-Binary reingeschrieben und das, obwohl er sich eigentlich ganz klar als Mann sieht.
My profile says I am non-binary because it's easier for me and the people that I meet. I am a 50-year-old man who grew up in a time where you're gay or you're straight. There was no in-between. There were no choices. If you put on fingernail polish, did your hair strange, wore strange clothes, you were gay and you were trying to be a woman.
Ich fasse das mal kurz zusammen. Marlin kommt aus einer Zeit und auch aus einem Umfeld, in dem das irgendwie nicht möglich war, als Mann Nagellack zu tragen oder die Haare auffällig zu stylen, weil man sonst nicht nur als schwul gegolten hätte, sondern auch irgendwie der Vorwurf da gewesen wäre, eine Frau sein zu wollen. Und darum ging es ihm aber nie.
Spannende Perspektive auf jeden Fall. Also wenn Marlin heute 50 ist, sieht er denn auch schon, dass sich da was getan hat? getan hat oder was tut? Also, dass die Männlichkeitsbilder 2024 vielfältiger sind, es besser geworden ist?
Ja, er sagt, es ist definitiv besser, auch wenn der Druck zum Teil immer noch da ist. Gerade die jüngeren Leute hätten verstanden, dass Klamotten kein Geschlecht haben und dass Nagellack, ein Rock oder eine Perlenkette einen Mann nicht weniger männlich machen. Und trotzdem, so easy ist es auch für Martin aus Berlin nicht. Er arbeitet nebenberuflich als Drag Queen und er sagt, dass das nicht alle sexy finden. Deshalb schreibt Martin das in den Apps gar nicht so direkt in sein Profil rein. Er überlegt sich stattdessen wirklich genau, wem er von seiner Drag-Tätigkeit erzählt und wem nicht.
Das begleitet mich so, wem sage ich das jetzt? Sage ich das überhaupt? Ich kenne auch KollegInnen, die das in ihr Profil sogar reinschreiben und dann auch so ein mehr flamboyantes Foto drin haben oder auch ein Drag-Foto. Denke mal, es ist schon alles ein bisschen offener geworden. Auch wenn man jetzt mehr Nagellack und Co. und coole Outfits sieht, ist es halt, glaube ich, sehr tiefgreifend, dass wir Schwulen das Männliche halt sehr hochhalten. Und ja, ich sag mal, dieser Schritt zum Upturn ist halt auch sehr schnell.
Krass. Also es wird aus seiner Sicht dann nicht unbedingt entspannter.
Naja, Martin sagt, auf der einen Seite sind die Leute vielleicht etwas lockerer geworden, aber auf der anderen Seite sieht er zunehmend Typen, die beim Sex oder Dating auf sehr dominant so stereotypisch männlich machen.
Dankeschön, Dennis. Ich glaube ja, eins können wir jetzt festhalten, sogenanntes toxisch-männliches Verhalten gibt es definitiv auch in der queeren Szene, zumindest in Teilen davon. Und es ist ja letztlich an uns allen, Männlichkeit zu updaten oder vielfältiger zu definieren, was heute ein Mann ist. Schreibt uns gerne, was ihr darüber denkt oder zu welchem Aspekt ihr vielleicht auch mehr mal in eine Stunde Liebe erfahren wollt. mail@deutschlandfunknova.de. Jetzt ist aber noch Zeit für was anderes, fürs Liebestagebuch. Vermutlich kennen wir alle solche Momente. Momente oder Situationen, wo wir einfach keinen Bock haben. Keinen Bock auf Sex, das Gegenüber aber schon. Milan und sein Verlobter, die haben solche Phasen in ihrer Beziehung auch immer mal wieder. Und wie die beiden damit umgehen, das erzählt euch Milan jetzt selbst.
Vor 2-3 Tagen, wie man das abends so macht, merkte ich, bei mir ist die Lust da und ich wollte mich an meinen Freund rankuschen. Ich glaube, wie das in vielen Beziehungen so ist, es gibt irgendwie bei uns so ein Schema F nach dem Motto, was jetzt irgendwie unromantisch klingt, ist es aber gar nicht. Aber wo wir beide wissen, okay, es geht in die Richtung, ich möchte andeuten, ich hätte Lust, hast du auch Lust? Und genau, mein Partner, es fällt ihm immer schwer, aber er kann es zum Glück sehr, sehr ehrlich sagen. Er sagte dann, boah, im Moment ist wieder so eine Phase, wo ich eher weniger Lust habe, wäre das in Ordnung? Und ich weiß, dass ihm das immer total schwerfällt, aber ich finde eigentlich total toll, dass er das so offen sagen kann und dass wir uns das auch zugestehen, weil ich weiß, dass Sex und Sexualität in vielen Beziehungen auch so ein bisschen als Liebesbeweis genommen wird. Und klar finde ich das auch schade, wenn er dann sagt, möchte gerade nicht so. Und das kann auch tatsächlich mal 2-3 Monate anhalten, wo ich aber ganz klar sage, es ist viel, viel wichtiger, dass er da offen sein kann und auch niemand irgendwie zum Sex oder so gezwungen wird, ähnlich, aber dass er da auch keinen Druck verspürt, weil da muss jeder einfach gucken, dass er für sich da das eigene Maß findet. Ich sage ihm dann meistens, dann komm bitte auf mich zu, wenn du dich wieder danach fühlst. Es ist eh bei uns, also schon immer in unserer Beziehung, haben wir beide auch eigentlich immer die Selbstbefriedigung relativ beibehalten und auch hochgehalten. Also das passiert dann und das macht er auch währenddessen weiter. Das war so am Anfang für mich, wenn er mal so eine Phase hat, immer ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, naja, okay, sich selber befriedigen kann er, aber mit mir zusammen passt es dann irgendwie nicht, aber da habe ich dann auch in meinem Leben zum Glück genug Podcasts gehört, mich genug informiert, um zu wissen, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun haben muss. Er bleibt dann trotzdem körperlich, also kuscheln oder sowas ist absolut noch drin und das muss ich auch sagen, ist mir dann doch so ein bisschen wichtig, weil ich mir dann doch immer wieder gerne mal so ein bisschen eine Bestätigung abhole, vielleicht nicht, aber einfach gerne Verbundenheit spüre. Ich finde, das kann man auch besonders durch Körperkontakt einfach haben, ob da jetzt Sex dabei ist oder nicht, ist dann zweitrangig und ich denke, das ist für ihn teilweise eben auch so ein bisschen entlastend. Ich kann halt durch die offene Beziehung, wenn ich jetzt wirklich merke, da ist ein Druck, den er aber gerade nicht sozusagen befriedigen kann, was wirklich in Ordnung ist, aber dann kann ich das irgendwie anders ausleben. Und das sagt er dann auch tatsächlich manchmal, dass er für ihn einfach wirklich eine Entlastung ist, dass er weiß, dass alle auf ihre Bedürfnisse kommen und auf ihre Kosten kommen. Ich glaube, das hat ihn auch nochmal, und das merke ich auch, doch nochmal mehr entlastet, da drin zu sagen, ich habe jetzt so eine Phase der Lustlosigkeit, wo ich das gerade nicht so spüre. Ich weiß bei ihm auch nicht so richtig, weil da bohre ich dann auch nicht zu viel nach, ob das teilweise manchmal auch was mit Körperbild zu tun hat. Das mag dann so sein, dass er sich einfach in dem Moment nicht so wohl fühlt, was er nicht müsste, weil darum geht es überhaupt nicht. Aber ich glaube, das kann man auch manchmal einfach nicht ganz abstellen. Ne? ich glaube, und das war jetzt auch nochmal sowas, was ich gemerkt habe, auch so mit diesem Schritt in Richtung Hochzeit hin, dass das eben zum Glück Dinge sind, die bei uns schon seit Jahren abgeklärt sind. Ich weiß, dass es manchmal in Beziehungen nach Jahren aufkommt bei Paaren und dann ist das immer ein Riesenthema und wir haben das einfach schon abgeklärt und er weiß, dass er das äußern darf. Ich weiß auch, dass ich jegliches Bedürfnis äußern dürfte und so doof das klingt, aber das sind so kleine Momente, wo ich mir immer denke, ja, dann ist es auch genau richtig, weil wir eben an solch elementaren Dingen und ich finde, das ist dann doch schon ein elementares Thema, also Sexualität ist halt einfach in einer Beziehung wichtig, dass wir da offen kommunizieren können und dass wir da alles aussprechen können, fühlt sich einfach richtig an.
Danke Milan fürs Teilen. Kommunizieren ist wichtig, respektvoll von seinen Bedürfnissen erzählen. Nicht irgendwelchen Macho-Bildern hinterherlaufen, so lässt sich, wenn ihr so wollt, die heutige Eine Stunde Liebe doch ganz gut zusammenfassen. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs Lauschen. Lasst uns gerne in der Podcast-Bewertung ein paar Sterne da, wenn ihr mögt und bleibt so liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.